Ich bin Stefan, wie Stuart das gerade eben schon gesagt hat, einer der Pastoren hier. Schon richtig lange, habe ich gemerkt, 9 Jahre inzwischen hier. In der Zeit ist meine Familie angewachsen, von damals 2 Kinder auf inzwischen 4. Unser jüngster Bosse ist jetzt 2 Monate alt und jetzt wollte ich ihn euch zeigen. Aber es geht nicht. Magst du einmal? Ja, genau. Ein Prachtkerl. Also der ist, wenn er sich bewegt, noch süßer als im Stillbild. Seine Haare sind der Hammer. Also das ist, oben hat er immer so eine kleine Antenne und kriegt da alles um ihn herum mit. Und wenn man ihn so ansieht, also da halte ich ihn gerade auf dem Schoß und gucke in diese Augen und sehe dieses Gesicht und denke mir, was für ein Potenzial. Also der ist jetzt gerade mal 2,5 Monate alt, kann noch nicht wirklich was, aber er wird in seinem Leben so viel lernen. Was wird dieser kleine Mann irgendwann Großartiges erreichen? Ich habe noch keine Ahnung, was seine Interessen sind, außer Schlafen und Essen. Aber das wird sich wahrscheinlich noch ein bisschen erweitern. Ich habe noch ein paar andere Kinder, an denen kann ich das sehen, so wenn so die ersten Interessen da sind. Ein bisschen für Technik, ein bisschen für Menschen, ein bisschen für Mathe. Oh, es ist echt irre, wie aus Emil mit mir als Vater so ein Mathe-Genie werden kann. Da ist so viel Potenzial drin, die können so viel Größe erreichen in ihrem Leben. Und das ist das, was ich mir wünsche. Das ist das, was mir so durch den Kopf ging, als ich ihn festhielt und dachte, boah, Bosse, was wirst du Großartiges in deinem Leben erreichen? Das wünsche ich dir. Ich wünsche dir, dass du etwas Großes mit deinem Leben anfängst. Und das hat jeder von uns im Herzen, auch für sich selbst, oder? Ich möchte mit meinem Leben irgendetwas Großes erreichen. Generationen wollen etwas Großes erreichen. Wenn ich mich hier umgucke, gibt es einige, die mit ihrem Leben oder ihr Leben unter dem Motto leben, meine Kinder sollen es mal besser haben. Es ist eine ganze Generation, die danach lebt und dieses Großartige erreichen möchte. Meine Kinder, die sollen es mal besser haben, als ich es hatte. Meine Generation ist mit den ersten Castingshows groß geworden. Und für uns war es klar, finde dich selbst, mach du dein Ding. Was auch immer das sein mag, das hat uns niemand gesagt, aber mach dein Ding. Verwirkliche du dich selbst, werd du das eine Besondere. Bei meinen Kindern weiß ich noch nicht, was deren Generation antreiben wird. Und es ist fast ein bisschen gruselig, dass da noch nichts sich herauskristallisiert. Und die leben und es gibt nicht so das eine, wofür diese ganze Generation lebt. Kommt vielleicht noch, hoffe ich, wünsche ich ihnen. Denn uns alle eint, dass wir mit unserem Leben etwas Großes machen wollen, etwas Besonderes, etwas mit Bedeutung. Unser Leben soll in irgendeiner Weise Bedeutung haben. Diese Bedeutung kann super unterschiedlich sein. Wie gesagt, in Generationen gibt es verschiedene Dinge, die wir als groß erachten, die wir nachstreben wollen. In unterschiedlichen Orten gibt es unterschiedliche Dinge. In der westlichen Welt, wie gesagt, ist die Selbstverwirklichung ein Riesending und sei du der eine. In China, weiß ich, ist das, sei du ein Teil von dieser großen Gesellschaft. Wenn du dein Leben zu einem etwas Besonderem machen möchtest, dann glieder dich ein in unsere großartige chinesische Kultur und werde Teil unserer Gesellschaft. Im Kapitalismus ist ganz klar, eben du musst größer sein als die anderen, du streng dich an und dann wird was aus dir. Im Kommunismus eben, werde Teil von etwas Gutem, sei du gut für uns alle. In uns drin, in uns allen Menschen, überall auf der Welt, ist dieser Drang, was auch immer das dann sein mag, aber etwas Großes von Bedeutung mit unserem Leben zu schaffen. Irgendetwas, was uns Antrieb gibt. Ich glaube, etwas, was Gott in uns hineingelegt hat, was wir mit unserem Leben Großartiges machen dürfen. Und das war schon zu allen Zeiten so. Das war schon zu Jesu Zeiten so, dass die Menschen den Wunsch hatten, etwas Großes zu tun. Es gibt eine schöne Begebenheit in Johannes 12. Da geht es genau um diese Frage. Johannes 12, da war die erste Verfolgung für Jesus schon ersichtlich. Also Jesus hatte sich schon mit etlichen Leuten, religiösen Führern angelegt und die Jünger merkten, das wird langsam ungemütlich. Die gucken uns so komisch an, die wetzen ihre Messer, die haben was vor. Hier und da wurde schon von einem Mordkomplott gesprochen. Und Jesus war mitten in Jerusalem, in dieser leicht angeheizten Stimmung. Und da kommen zu Philippus, kommen griechische Juden irgendwie, wir lesen es einfach mal, Johannes 12, ab Vers 20, genau, den lege ich weg, weil du klickst einfach weiter, vielen Dank. Es waren aber einige Griechen unter denen, die heraufgekommen waren, um anzubeten auf dem Fest. Also in Jerusalem gab es das große Fest und es kam alles Volk aus der ganzen Welt, eben auch griechische Menschen, also Menschen, die nicht jüdisch waren. So, die kamen auch dorthin. Und die traten zu Philippus, der aus Bethsaida in Galiläa war, und baten ihn und sprachen: Herr, wir wollen Jesus sehen. Also kennenlernen, nicht nur irgendwo da hinten mal sehen, sondern wir möchten Jesus kennenlernen. Und Philippus kommt und sagt es Andreas. Und Andreas und Philippus sagen es Jesus. Diese Proselyten, die Griechen, die heidnischen Ursprung waren, das waren keine Juden, aber die sind irgendwie mit der jüdischen Kultur in Kontakt gekommen, haben die jüdische Tradition in ihr Leben aufgenommen und haben danach gelebt und waren deswegen natürlich auch bei den großen Festen in Jerusalem, wollten das mitfeiern. Und die haben diese Aufmerksamkeit um Jesus herum mitgekriegt. Die haben gemerkt, so da ist was Besonderes. Da ist dieser Mann, von dem so viele Leute reden, den wollen wir kennenlernen. Da sind sie aufmerksam auf ihn geworden und wenden sich an Philippus, der auch einen griechischen Namen hat. Wahrscheinlich so, wir unter uns, komm, kannst du nicht irgendwie so einen Weg? Und dann wird Andreas angesprochen, auch nicht mit jüdischem Namen. Und die beiden gehen dann zu Jesus und sagen, da sind Leute, nicht Juden, die möchten dich kennenlernen. Was mag Andreas und Philippus durch den Kopf gegangen sein? In dieser angeheizten Stimmung hier in Jerusalem unter den Juden wird es eng. Aber da sind Griechen, die sind aus einer komplett anderen Welt. Das ist nochmal ein ganz anderes Universum. Und da gibt es Interesse für dich, Jesus. Du musst nicht unbedingt hier in Jerusalem sein, wo die Leute nach deinem Leben trachten. Jesus, wir könnten doch vielleicht mit den Griechen mitgehen. Was sich da bieten würde, hier wird's eng. Aber da könntest du nochmal der ganzen Welt erzählen, wer du bist und zeigen, was du kannst, die Macht Gottes demonstrieren. Die dich nur so ein bisschen schon mal kennengelernt haben, die wollen mehr von dir. Ist das nicht eine Möglichkeit, Jesus, dass du richtig groß wirst, nochmal noch größer, dass deine Botschaft noch viel mehr Menschen hören, dass dein Leben noch viel mehr Bedeutung bekommt? Jesus, diese Griechen und hier sind diese Juden und die wollen uns nicht mehr. Wäre das nicht vielleicht? Vermutlich weiß jeder hier, dass Jesus nicht mit den Griechen mitgegangen ist. Er hat nicht eine neue Bühne gesucht, ist nicht weltweit auf Tournee gegangen, sondern Jesus ist in Jerusalem geblieben und hat die Konsequenzen dieser schwerwiegenden Entscheidung tragen müssen. Er wurde verraten, er wurde verleugnet, er wurde verurteilt und ist ans Kreuz gekommen. Die Antwort, die Jesus Andreas und Philippus gibt, die ist absolut bemerkenswert. Lasst sie uns mal lesen ab Vers 23. Jesus aber antwortete ihnen und sprach: Die Stunde ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht werde. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, dann bleibt es ohne Frucht, bleibt es allein. Aber wenn es stirbt, dann bringt es viel Frucht. Ja, es geht Jesus um wahre Größe, um die wirkliche Bedeutung, um Verherrlichung hier. Es ist die Stunde gekommen, dass ich meine wahre Größe zeige, dass die euch sichtbar wird. Aber wie ein Weizenkorn wird meine wahre Größe sichtbar werden, indem ich sterbe. Und dadurch wird viel Frucht entstehen. Für Jesus bedeutete das ein brutaler Tod am Kreuz. Der sollte ihn herrlich machen. Durch seinen Tod ist die wahre Größe Jesu sichtbar geworden. Durch seinen Tod hat Jesus gezeigt, welche Grenzen Liebe hat. Gottes Liebe zu dir, nämlich keine. Es gibt keine Grenze für Gottes Liebe zu dir. Mit Jesus kannst du alles machen. So sehr liebt er dich. Er rechnet dir nichts böse an. Die wahre Größe Jesu wird in seinem erbärmlichen Tod sichtbar. Er ist am Kreuz einsam gestorben, um zu zeigen, wie sehr Gott dich liebt. Und er hat gezeigt, dass diese Liebe stärker ist als der Tod. Er ist wieder auferstanden zu einem neuen Leben, zu dem er dich einlädt. Was für ein starkes Bild, dieses kleine Weizenkorn. wo man sich denkt, oh, was steckt da alles für Potenzial drin? Und davon könnte man satt werden, zumindest wenn man ganz viele davon hat. Aber das wahre Potenzial, die wahre Größe eines Weizenkorns zeigt sich, wenn man es in die Erde legt und es stirbt. In der Erde gelegt, kann es aufgehen, kann eine Pflanze daraus werden, die hundertfach Frucht bringt, die ihr Potenzial, ihre DNA hundertmal über Generationen hinweg unendlich weitergeben kann. Ein starkes Bild. Für Jesus ist das eine wunderbare persönliche Veranschaulichung. Ich muss sterben. Ich muss sterben wie ein Weizenkorn. Aber daraus wird etwas entstehen, was ewig ist, was riesig ist, was Frucht bringt für alle. Und direkt im Anschluss, nachdem Jesus für sich persönlich als dem Weizenkorn gesprochen hat, macht er ein generelles Prinzip aus dieser Weizenkorngeschichte. Die wahre Größe wird dadurch sichtbar, dass etwas stirbt. Er sagt weiter, direkt im Anschluss, in Vers 25, wer sein Leben lieb hat, der wird es verlieren. Und wer sein Leben auf dieser Welt hasst, der wird es zum ewigen Leben bewahren. Das klingt nach so einem extrem pessimistischen Poesie-Albumspruch, oder? Wenn du irgendetwas willst, dann bekommst du es nicht und das, was du nicht willst, bekommst du ewiglich. Aber wenn man das in diesem Zusammenhang mal ein bisschen aufdröselt, also im Zusammenhang, in dem Jesus diesen Satz sagt, dann kommt da was Schönes bei heraus. Dann ist das Leben in dieser Welt, was wir lieb haben, das, was wir in unserem Leben lieb haben können, dann ist es das, was Größe in dieser Welt ausmacht. Größe in dieser Welt können wir haben, danach können wir streben. Größe vor anderen Menschen, Anerkennung von anderen Menschen. Für Jesus wäre das ein Publikum gewesen, wäre das eine Bühne gewesen, auf der er seine Wunder tun kann, wo er erzählen kann, wie sehr Jesus die Menschen liebt. Zeichen und Wunder tun. Hätte er danach gestrebt, er wäre ein großartiger Religionsstifter geworden. Auf der ganzen Welt hätte man von den Lehren Jesu und von den Wundern Jesu gehört. Das wäre groß gewesen. Aber die wahre Größe für Jesus kam durch seinen Tod. Weil damit ist etwas passiert, was alles etwas angeht, das gesamte Universum. Gott hat die ganze Welt mit sich versöhnt, dadurch, dass sein Sohn ans Kreuz gegangen ist. Für Jesus ist dieses mein Leben hassen und abgeben und das wahre Leben, das ewige Leben zu bekommen, am Kreuz sichtbar. Und Jesus macht daraus ein Prinzip, was auch für uns gilt, für jeden, der sein Leben lieb hat und für jeden, der sein Leben hasst. Was ist Leben liebhaben für uns? Größe in der Welt bekommen, der Größte sein, den Längsten haben, meine Sachen befriedigt zu bekommen, mein schnelles Auto zu haben, mein Haus zu kaufen, der Hund, der irgendwie zum perfekten Leben dazugehört, Vermögen anzuhäufen und reich zu werden, Macht zu bekommen, Sex zu haben, Anerkennung, Sicherheit und wenn sie nur irgendwie gefühlt ist, aber irgendwie in meinem Leben doch etwas in der Hand zu halten, wo ich sagen kann, das habe ich erreicht, das gehört mir, das ist meins, das habe ich gut gemacht, dafür bekomme ich Anerkennung, dafür bekomme ich Lob, das habe ich in meinem Leben. Der Körper zerfällt dummerweise. Erbe kannst du vielleicht weitergeben, dein Vermögen, aber Macht zum Beispiel, du wirst einen Nachfolger haben, der wird sowieso alles wieder anders machen. Dein Haus, das wirst du spätestens dann verlassen, wenn du ein Pflegefall wirst. Eben das angehäufte Vermögen, da habe ich den traurigen Satz mal zugehört. Ich wollte viel lieber mal seine warme, liebevolle Hand spüren, als das Geld aus seiner kalten Hand zu bekommen. Zwangsweise ist all das, was wir ansammeln, was wir meinen, erreicht zu haben, was wir in diesem Leben schaffen können, was groß vor der Welt ist, all das vergeht. Einfach, weil es in den Dingen so angelegt ist. All der Ruhm, den du hast, der bleibt vielleicht noch irgendwie andenkend auf deinem Grabstein stehen. Aber wer guckt sich schon Grabsteine an und denkt sich, Mensch, das war was. All der Reichtum, den du anhäufst, wo hat der Mehrwert, außer in dem Moment, in dem du ihn ausgibst und dich darüber freuen kannst, dass du etwas leisten kannst. Das ist einfach das Prinzip des Lebens. Wer sein Leben hier liebt, wer hier nach Dingen giert, hier Dinge erreichen möchte, hier etwas schaffen möchte, der wird erleben, dass er es verliert, spätestens beim Tod, spätestens im Sarg nimmst du nichts mehr mit, was irgendwie noch was hat. Und das Leben, glaub mir, ist deutlich länger als dein irdisches hier. Aber wer es hasst, sagt Jesus weiter, wer das geringschätzt, was er auf dieser Welt anhäufen kann, wer nicht darauf schielt, in dieser Welt groß zu sein, der wird sein Leben in die Ewigkeit retten, bewahren. Der wird etwas ansammeln, etwas haben, was in Ewigkeit reicht. Wie das Weizenkorn. Dass wenn es selber für sich versucht, groß zu sein, dann bleibt es immer noch ein Weizenkorn. Selbst wenn es ein sehr reiches oder sehr berühmtes Weizenkorn ist. Es ist ein Weizenkorn, lächerlich klein, wenn man sich den Lauf der Welt anschaut. Es ist nur ein Weizenkorn, egal wie golden es ist, egal wie schön es aussieht. Aber wenn es stirbt, wenn es sich aufgibt, wenn es nicht danach schaut, möglichst erfolgreich und großartig zu leben, sondern sich in die Erde fallen lässt und stirbt, dann bringt es große, bleibende Frucht. Vermutlich haben wir alle genug Disney-Filme zu sehen, um zu wissen, was dieses Prinzip bedeutet. Nicht nach dem schnellen Vermögen und der großen Anerkennung jetzt und hier zu schauen, sondern in etwas zu investieren, was bleibt. Gering zu schätzen, was in dieser Welt groß ist. Investitionen in Vermögen, in Anerkennung. Das gilt es irgendwie beiseite zu schieben, auch wenn sich das schwer anfühlt. Und sich in etwas hinzugeben, was Ewigkeitscharakter hat. In Beziehungen zu investieren, in Menschen. Jesus macht das, wie ich finde, noch konkreter als jeder Disney-Film. Auch wenn er das ein bisschen schwierig erstmal ausdrückt. Wir werden den nächsten Vers auch auseinandernehmen. Er sagt dann weiter in Vers 26, wer mir dienen will, der folge mir nach. Und wo ich bin, der soll auch mein Diener sein. Und wer mir dienen wird, den wird mein Vater ehren. Das sagt er direkt im Anschluss als Erklärung, wie das funktioniert mit dem Leben hassen und das, was in der Welt groß ist, geringschätzen. Meiner Sache dienen, sagt Jesus, mir nachfolgen, ein Weizenkorn sein, das bedeutet dort sein, wo Jesus ist. Dort dienen, wo Jesus dienen würde. Denjenigen, der so lebt, der dort ist, wo ich bin, der dient, wie ich dienen würde, den wird mein Vater ehren. Und die Ehre des Vaters, das ist das, was ewig ist. Das ist das, was Ewigkeitswert hat. Das ist das, was bleibt. Da, wo Gott seinen Stempel draufdrückt und sagt, das ist gut, dem gebe ich Ehre. Das stelle ich hervor. Da sage ich, das hier, das ist etwas Gutes. Das hat Ewigkeitswert. Das bringt viel Frucht. Das ist etwas, was bleibt. Dort sein, wo Jesus ist, das tun, was Jesus täte. Ewigkeitswerte schaffen. Überlegt mal, was das ist. Was würde Jesus tun? Wo wäre Jesus in deiner Familie? Wo wäre er in deinem Alltag, in der Schule? Was würde er im Büro tun? Mit welchen Hobbys würde er seine Zeit verbringen? Wie wäre er in deinem Verein, da wo du deine Zeit verbringst? Was würde er am Computer tun? Wozu würde er das Telefon nutzen? Wem würde er welche E-Mails schreiben? Wo wäre Jesus jetzt? Was würde Jesus jetzt tun? What would Jesus do? War so eine Armbandaktion und ein geniales Buch, die genau diese Frage stellt. Was ist das, was Ewigkeitswert hat? Was würde Jesus tun? Wie würde Jesus in diesem Moment gerade als Weizenkorn sterben und sich hingeben für andere, damit es viel Frucht bringt? Würde Jesus diesen Bausparvertrag hier kaufen? Würde Jesus das und das zu seinen Kindern sagen? Würde er so mit seinen Nachbarn umgehen? Wie würde er mit deinem Ehepartner umgehen? Wie wäre Jesus zu dir selbst? Was würde er dir sagen? Was würde er dir antun oder eben auch nicht? Ich finde auch die Frage super spannend, was wird Jesus hier bei uns in der Gemeinde tun? Wo wäre er hier am Sonntagmorgen? Mit welcher Motivation würde Jesus in den Gottesdienst gehen? Welche Fragen würde er mitbringen? Welchen Anspruch hätte er an einen guten Gottesdienst? Was würde er hier erleben wollen? Wo würde er sich hier einbringen? Welchen Blick auf die Mitmenschen um dich herum hätte Jesus? Und welchen hast du? Mit welchem Anspruch kommst du in Gemeinde? Ganz generell, wenn Jesus das wüsste, was du weißt, und das könnte, was du kannst, was würde Jesus damit tun? Was würde Jesus hier machen, in deinem Leben? Was würde Jesus mit deinem Leben anfangen? Ich finde, das ist ganz schön gewaltig, ganz schön groß, ganz schön überfordernd, mein ganzes Leben so auszurichten, wie es Jesus tät. Das tun, was Gott ehrt, um dann von Gott geehrt zu werden. Mit Jesu Worten eben, wie ein Weizenkorn zu sterben. Aufgehen für andere. Für andere, wovon ich selber nichts habe. Danach habe ich nichts in der Hand. Wenn ich als Weizenkorn in der Erde sterbe, dann habe ich mich aufgegeben. Für das, was dann kommt. Sterben, obwohl man doch noch so viel irgendwie aus dem Leben herausholen könnte. Vor 3 Wochen habe ich darüber gesprochen oder habe ich gepredigt unter dem Titel Vergebung ist keine Option, ist keine Möglichkeit, ist nicht etwas, was man sich aussuchen kann, sondern Gott verlangt von uns, dass wir vergeben, wo wir verletzt worden sind. Vor 2 Wochen ging es darum, dass das Fruchtbringen keine Option ist. Das ist nicht optional. Das ist, wenn du mit Jesus verbunden bist, dann bringst du Frucht. Das ist einfach so. Ist Sterben auch keine Option? Also körperlich werden wir das tun müssen, aber müssen wir ein Weizenkorn sein? Lass uns kurz weiterlesen, was Jesus dazu noch sagt. Jetzt ist meine Seele voll Unruhe. Und was soll ich sagen? Vater, hilf mir aus dieser Stunde. Doch darum bin ich in diese Stunde gekommen. Vater, verherrliche deinen Namen. Da kam eine Stimme vom Himmel. Ich habe ihn verherrlicht und will ihn abermals verherrlichen. Selbst Jesus stand da, wusste, was auf ihn zukommt und war voller Unruhe. Und er hat die Möglichkeit gesehen, sich aus dieser Situation herausretten zu lassen. Da waren die Griechen da. Da war diese riesengroße Bühne der Welt, auf die er hätte gehen können und sagen können, dieses Bedrohende, dieses Tödliche hier in Jerusalem, das muss ich mir nicht geben. Ich gehe und werde der größte Religionsstifter, den die Welt je gesehen hat. Und predige bis nach Asien oder sonst wohin. Jesus hat diese Option gesehen. Und das habe ich auch gesehen, vielen Dank. Und Jesus sieht das und er entscheidet sich, obwohl es Möglichkeiten gäbe, entscheidet sich zu sterben. Für dich, für uns. Das Prinzip, zu sterben für andere, ist nicht alternativlos. Du musst dein Leben nicht ausrichten, so wie es Jesus tun würde. Du kannst die Frage, was würde Jesus jetzt tun? Wie wäre Jesus jetzt hier? Wo wäre Jesus? Was würde Jesus mit meinem Leben anfangen? Die brauchst du dir nicht stellen. Das brauchst du nicht. Du kannst nach Dingen greifen, kannst dir Dinge aneignen, kannst nach Dingen streben, die dich jetzt groß machen in dieser Welt. Das darfst du. Aber dann hast du auch nur das, was dich in dieser Welt vielleicht groß macht. Aber Gott bietet dir etwas an, was größer ist als du. Was größer ist als das, was du mit deinem Leben selbst erreichen kannst. Da, wo du dein Leben aufgibst für die anderen. Wo du deine Ansprüche zurückschraubst für andere. Da, wo du nicht nach deiner Bedeutung strebst. Da schenkt dir Gott etwas, was größer ist als du. Was größer ist als das, was du erreichen kannst. Wenn du deinen Wunsch nach Größe und Bedeutung aufgibst, wenn der nicht erfüllt werden muss, wenn du den stirbst, wenn du den ins Grab legst, dann schenkt Gott durch dich hindurch etwas, was wahre Frucht, was ewiglich ist, was in den Disney-Filmen am Ende das Gute ist, das, was dein Leben zu etwas Besonderem macht. Vielleicht nicht für dich, aber für die ganze Welt um dich herum, für die Menschen um dich herum. So sehr, so groß wird das, dass Gott dich am Ende dafür ehren wird. ich finde, das klingt verlockend, das klingt gut. Da, wo ich meinen inneren Antrieb, diese Zufriedenheit aufgebe, wenn ich meine Ansprüche, die ich an andere und an mich selbst habe, aufgebe, da kann ich die wahre Größe, die Gott für mein Leben sieht, erreichen. Das wünsche ich mir. Das wünsche ich mir, wenn ich Bosse angucke und dieses Potenzial sehe, dann wünsche ich mir nichts mehr, als dass dieser junge Mann seine Ansprüche, seinen ständigen Hunger und seinen ständigen Drang nach Schlaf irgendwann überwinden kann und nur nach dem fragt, was wird Jesus jetzt hier tun? Wie groß wird dieser Mann, wenn er diese Frage stellt? Wie groß wirst du, wenn du dir diese Frage stellst? Wo wäre Jesus jetzt? Was würde er jetzt tun? Ich glaube, er würde mit uns jetzt Abendmahl feiern. Er kommt zu uns an den Tisch, lädt uns in seine Gemeinschaft ein. Das wollen wir jetzt tun. Stuart, darf ich an dich übergeben?